Liebe Gemeinde, liebe junge Leute, liebe Kinder, ich freue mich, dass ich so viele Sabbate in diesem ersten Quartal bei euch sein konnte. Jetzt beginnt die Reisezeit und ich werde dann wieder zu Gast werden unter euch. Aber jetzt zu meiner Predigt. Ja, es ist ein ungewöhnliches Thema für eine Predigt. Ich habe noch nie eine Predigt zum Thema weder gehört noch gehalten. Ich werde heute über Tränen in der Bibel, über das Weinen in der Bibel sprechen. Habt ihr als Kinder viel geweint? Ich war, wenn es um Spielen geht, eine Heulsuse. Anders kann man es nicht bezeichnen. Ich konnte nicht verlieren beim Spielen. Immer wenn ich verlor, fing ich an zu weinen. Auch öffentlich. Wir haben damals, das waren Zeiten, als ganze Gemeinde mit der Jugend jeden Sonntag von Mai bis September Gemeindeausflug gemacht. Den ganzen Sonntag unterwegs. Und da haben wir viel gespielt. Und immer wenn ich verloren habe, habe ich angefangen zu weinen. Vor allen Menschen. Bis mein Vater einmal die Nase voll hatte und mir eine Ohrfeige gab, dass ich anfing, meine Nase anfing zu bluten. Ich habe ihm das nicht übel genommen, denn er hatte vollkommen recht. Und diese Ohrfeige, dieses Erlebnis, diese Schande vor allem, hat mich kreativ gemacht, nämlich ich suchte nach einem Ausweg und fand ihn auch. Ich wurde nämlich als Teenager zum Spielleiter. Und dann war ich Spielkapitän und Schiedsrichter in einem. Und da habe ich nie mehr verloren. Ich habe bei diesen Gemeindeausflügen die Spiele organisiert. Gruppenspiele mit 50, 60, 70 Leuten. Und da hatten wir alle den Riesenspaß und ich musste nie mehr verlieren. Natürlich, das habe ich jahrelang gemacht, bis ich mit 20 nach Deutschland kam. Und natürlich war ich inzwischen nicht mehr, wenn ich bei einem Spiel verliere. Aber nun zurück zum Thema Weinen in der Bibel. Was können wir daraus lernen? Ich war beim Vorbereiten, beim Ausarbeiten dieser Predigt sehr überrascht darüber, wie häufig das Weinen in der Bibel vorkommt. Und ich will nur jetzt ein paar Beispiele nennen aus Zeitgründen. Das soll Hiob sein. Und von Hiob lesen wir in dem angegebenen Text, dass er weinte, bis sein Gesicht rot vom vielen Weinen wurde. Oder hier eine andere Szene aus der Bibel, das ist das Wiedersehen Esau mit Jakob. Und da lesen wir in der Bibel, dass die beiden Brüder, obwohl sie verfeindet, jahrelang verfeindet waren, beide zusammen weinten, als sie sich nach Jahren wieder der Trennung sich wieder sahen. Und viel geweint wurde bei der Geschichte von Josef. Besonders beim Wiedersehen seiner Brüder in Ägypten. Mehrmals lesen wir in der Bibel, musste er den Raum verlassen, damit sie nicht merkten, dass er weinen musste. Aber am Ende weinte er so laut, dass sogar die Ägypter es mitbekamen. Und es gibt auch ein Weinen in der Bibel aus Trotz. Normalerweise sind es Kinder, die aus Trotz weinen, aber fällt euch eine Frau, die aus Trotz weinte? Hilft euch das Bild? Eine Frau, die dem Mann die Haare schneidet? Ja? Delilah. Gideons Frau, 7 Tage lang weinte sie, bis ihr Mann ihr die Lösung des Rätsels dann verriet. Ich belasse es bei diesem wenigen Beispiel aus dem Alten Testament. Ich habe online, also die Predigt könnt ihr am Ende, am Ausgang schriftlich mitnehmen. Und am Schluss der Predigt ist ein Link und da findet ihr etwas Zusatzmaterial, unter anderem 41 von mir ausgewählten Situationen, wo in der Bibel geweint wurde und warum. Könnt ihr also nachlesen. In dieser Predigt möchte ich mich auf diese zwei Fragen konzentrieren oder beschränken. Erste Frage: Was tut uns als gläubige Menschen leid, wenn wir weinen? Und die zweite: Kann Weinen bzw. Trauer ein Zeichen von Glaubensschwäche sein? Ich komme zur ersten Frage. Was tut uns als Gläubigen leid, wenn wir weinen? Und ich denke dabei wieder an Esau. Wie ging es ihm, als der Betrug seines Bruders Jakob aufflog? Wir lesen in der Bibel, dass er voller Verzweiflung sich an seinen alten, blinden Vater richtete. Und da lesen wir: Aber Esau ließ nicht locker und sagte: Hast du wirklich nur diesen einen Segen, Vater? Segne doch auch mich. Und dann steht da, er fing laut an zu weinen. Warum weinte Esau eigentlich? Aus Reue? Weil er nicht mehr der geistliche Führer seiner Sippe wurde? Oder wegen der entgangenen Vorteile, zum Beispiel das doppelte Erbe? Im Neuen Testament lesen wir etwas Interessantes darüber, und zwar im Hebräerbrief Kapitel 12. Da lesen wir, was in einem Menschen Esau war. Keiner von euch soll ein sexuell unmoralisches Leben führen wie Esau, der Gott den Rücken gekehrt hatte. Für ein Linsengericht verschleuderte er das Vorrecht, als ältester Sohn das Erbe und den besonderen Segen seines Vaters zu erhalten. Und in Vers 17, das ist der Vers danach, steht in der, nach der Luther und der Bibel und den meisten Übersetzungen, ein Text, der vielen Bibellesern Kopfzerbrechen bereitet. Ihr wisst ja, schreibt der Hebräerbriefschreiber, ihr wisst ja, dass er, Esau, hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Und jetzt kommt dieser schwierige Satz. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Wie soll man das verstehen? Dass er mit Tränen die Buße suchte, also die Umkehr, und sie nicht mehr fand. Die Erklärung für diese rätselhafte Formulierung ist sehr leicht. Nämlich, im Griechischen, der Sprache, die Sprache des Neuen Testaments, sind Segen und Buße weiblich. Und wenn da steht, er sie mit Tränen suchte und nicht mehr fand, wissen wir nicht. Was suchte er? Den Segen, im Griechischen weiblich, oder die Buße? Nun, was Esau mit Tränen suchte und nicht fand, kann sich also sowohl auf den Segen als auch die Buße und Umkehr. In diesem Zusatzmaterial online findet ihr längere Ausführungen und viele Übersetzungen im Vergleich dazu. Nun, ich mache hier einen kleinen Gedankenexperiment. Wir ersetzen den Segen durch die Segnung. Ist fast das Gleiche. Und dann wird es eindeutig. Ihr wisst, dass er, als er die Segnung ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Was suchte er? Die Segnung oder die Buße, die Umkehr. Nun steht in meiner Bibel, im Hesekiel, dass es Gottes Wille ist, dass jeder Mensch Buße tut, umkehrt und gerettet wird. Daraus muss ich ableiten, kein Mensch geht verloren, wenn er umkehren will. Ergo, was Esau unter Tränen suchte, war nicht die Buße, die Umkehr, sondern den Segen, den materiellen Segen, den er verspielt hatte. Das wollte er umkehren, rückgängig machen, aber dafür war es zu spät. Und jetzt zurück zu meiner ersten Frage. Was tut uns als gläubige Menschen leid, wenn wir weinen? Sind es die Folgen unserer Sünden oder die verletzte Beziehung zu unserem Gott? Das beste Beispiel, diesmal aus dem Neuen Testament, um das zu verdeutlichen, ist wohl Petrus. Petrus ist für mich diesbezüglich das Gegenlehrstück zu Esau. Auch von Petrus wird berichtet, wie es ihm ging, nachdem er seinen Meister dreimal verleugnet hatte und der Hahn zum zweiten Mal krähte. Wir lesen, plötzlich fielen Petrus die Worte von Jesus wieder ein. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging fort und weinte bitterlich. Die Hoffnung für alle übersetzt, er weinte voller Verzweiflung. Esau weinte, weil er den Segen für den Erstgeborenen nicht mehr bekommen konnte. Warum weinte Petrus? Petrus weinte, weil er Jesus im Stich gelassen hatte. Es ging also um die Beziehung. Wie häufig haben wir als Kinder gesagt oder sagen müssen, es tut mir leid. Meistens haben wir es nur pro forma gesagt. Es tat uns überhaupt nicht leid. Aber wir mussten es sagen. Warum? Um einer Strafe zu entgehen oder diese zumindest ein wenig abzumildern. Was tut uns als Kinder Gottes leid, wenn wir traurig sind über einen begangenen Fehler? Die Folgen oder gar die Strafe, wie bei Esau? Oder die gestörte Beziehung zu Gott, zu einem Freund, zu einem Gemeindeglied, zum Bruder, zu unserem Partner? Ich selbst wünsche mir nicht die Tränen des Esaus. Ich wünsche mir die Tränen des Petrus. Weil die Beziehung zu meinem Herrn Jesus Christus kostbarer ist als alles andere auf der Welt. Und wisst ihr, da wir Gott nichts vorzumachen brauchen, können wir zu ihm gehen, auch wenn es uns nicht leid tut. Und ganz ehrlich sagen, Herr, du weißt, dass mir dies oder jenes nicht wirklich leid tut. Schenk du mir bitte echte Reue. Denn das Neue Testament sagt, dass der Geist Gottes selbst ist, der uns zur Umkehr, zur Buße, zur Reue leitet und motiviert. Wenn wir ihn darum bitten und uns nicht dagegen wehren, dann werden wir nicht das erleben, was Esau erlebte, sondern dann werden wir wie Petrus aus tiefster Traurigkeit, echter Traurigkeit bereuen. Die Sünde Esaus war nicht größer als die Sünde des Petrus. Es kommt nicht auf das, was wir getan haben, sondern es kommt darauf an, möchten wir eine Beziehung zu Jesus erhalten. Wenn wir das möchten, dann werden wir nie tiefer fallen, als in Jesu Hand, die uns daraus herausholen kann. Und schon komme ich zur zweiten Frage, zum zweiten Teil der Predigt. Kann Weinen bzw. kann Trauer ein Zeichen von Glaubensschwäche sein? Im Neuen Testament steht zweimal, dass Jesus weinte. Das eine Mal im Zusammenhang mit dem Tod seines Freundes Lazarus. Wir lesen diese Texte in Johannes 11. Als sie, gemeint ist Maria, die Schwester des Lazarus, als Maria Jesus sah, fiel sie vor ihm nieder und rief: Herr, wenn du da gewesen wärest, würde mein Bruder noch leben. Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert und fragte: Wo habt ihr ihn bestattet? Komm, Herr, wir zeigen es dir. Und dann kommt da der Zusatz, bei der Lutherbibel der kürzeste Text der Bibel, und Jesus weinte, nur drei Worte. Hier nach der Fußnote der Elberfelder Bibel: Auch Jesus brach in Tränen aus. So steht es wortwörtlich da. Auch Jesus brach in Tränen aus. Diese Begebenheit enthält für mich drei wichtige Lektionen. Erste Lektion: Auch wir dürfen enttäuscht sein über Gott und ihm unsere Enttäuschung bekennen. Maria tat das und Martha vor ihr auch. Herr, wärest du da gewesen? Das ist die Enttäuschung. Wäre mein Bruder nicht gestorben? Beide bekannten Jesus ihre Enttäuschung und keine von beiden wurde von Jesus getadelt. Wir dürfen darüber enttäuscht sein, dass Gott Leid oder andere Dinge in unserem Leben zulässt, die uns nicht gefallen, die wehtun. Dass wir klagen dürfen, zeigen uns deutlich die Klagelieder, die Klagepsalmen. Dafür stehen sie im Alten Testament, damit wir wissen: Du darfst Gott dein Leid klagen, dein Schmerz. Wir müssen uns nicht heuchlerisch verhalten, so als könnten wir alles sofort und mit Halleluja rufen akzeptieren, was Gott in unserem Leben zulässt oder im Leben von Menschen, die uns nahe stehen. Ich finde, das ist sehr tröstlich. Wir dürfen von Gott enttäuscht sein und ihm das sagen. Zweitens, was mir diese Begebenheit zeigt: Wir dürfen traurig sein und weinen, auch als Kinder Gottes, obwohl wir eine wunderbare Hoffnung haben. Selbst in der Gegenwart Jesu dürfen wir weinen, wie Maria. Selbst am Grab eines geliebten Menschen dürfen wir weinen, obwohl wir die wunderbare Hoffnung der Auferstehung haben. Maria weinte, obwohl sie wusste, er ist die Auferstehung und das Leben. Das bedeutet praktisch, dass wir als Gemeinde auch die Trauernden in unseren Reihen begleiten sollten. Auch wenn die Trauerarbeit manchmal lange dauert. In einem meiner Bezirke, wo ich als Prediger tätig war, starb im hohen Alter eine Glaubensschwester und ihre Tochter, beide hatten eine sehr enge Beziehung, trauerte monatelang, wenn ich mich nicht irre, über ein Jahr lang. Und ich musste mir anhören von manchen Geschwistern: Wie kann sie nur so lange trauern? Wir haben doch eine wunderbare Hoffnung auf die Auferstehung. Das sollten wir niemals sagen und schon gar nicht denken. Nein, wir sollten niemanden davon abhalten zu weinen, wenn er trauert, solange wie es für ihn nötig ist. Hier ein schönes Zitat: Weinen ist kein Zeichen der Schwäche. Es reinigt die Seele und bewahrt sie davor, zu Eis zu gefrieren, um dann bei einem Sturz zu zerbrechen. Nicht kritisieren, nicht die Glaubensstärke der Trauernden in Frage stellen sollen wir, sondern das Gegenteil. So der Rat des Apostel Paulus eine Bibelstelle, die ein Motto für uns als Gemeinde und Familie, große Familie sein sollte. Wenn ein Glied des Körpers Gemeinde leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und noch ein zweiter Rat des Paulus im Römerbrief: Freut euch mit dem Fröhlichen, weint mit dem Weinenden. Mit dem Weinenden zu weinen, schafft eine starke Bindung. Und hier ein Zitat, das mich sehr angesprochen hat: Du magst den vergessen, mit dem du gelacht, aber nie den, mit dem du geweint hast. Die Voraussetzung dafür, dass wir den doppelten Rat des Paulus folgen, ist, dass wir wissen, erfahren, dass der andere trauert. Wenn wir es verstecken, können wir nicht mitweinen oder mittrauern. Und die dritte Lektion aus dieser Begebenheit, Maria, Martha, Tod des Lazarus, ist: Jesus weint mit uns, wenn wir trauern. Als er sah, wie Maria und die umstehenden Menschen um Lazarus weinten, haben wir gelesen, weinte er auch. Auch er brach in Tränen aus. Das heißt, deinem Gott ist nicht gleichgültig, ob du dich freust oder traurig bist und trauerst. Unser Gott ist nicht ein unpersönlicher Gott, Milliarden von Lichtjahren entfernt, der uns Menschen geschaffen hat, wie man eine Uhr aufzieht und dann uns selbst überlassen hat auf diesem kleinen Planeten Erde. Und schon gar nicht ein Gott, der uns abgeschrieben hätte. Nein. Es ist sogar möglich zu weinen, obwohl Jesus ganz nahe ist. Und ich denke dabei an die andere Maria, an die Maria Magdalena am Gartengrab. In Johannes Kapitel 20 wird davon berichtet. Ihr erinnert euch, wie enttäuscht und verzweifelt Maria vor dem leeren Grab stand und weinte. Auch das möchte ich vorlesen. Inzwischen war auch Maria aus Magdala, in 8 Wochen werden wir dort sein, in Magdala und am Gartengrab. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du? Fragten die Engel. Sie antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Zu viele Tränen haben ihr den Blick für Jesus verstellt. Er fragte sie: Warum weinst du? Wen suchst du? Immer noch erkennt sie ihn nicht. Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb: Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Achtung! Maria, sagte Jesus. Und jetzt, sie wandte sich um und rief: Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte: Halte mich nicht fest. Berühre mich nicht, ist eine falsche Übersetzung. Halte mich nicht fest. Wahrscheinlich wollte sie ihn da festhalten, damit er nicht mehr verschwindet. Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Maria weinte und die Engel waren kein Trost für sie. Das Wertvollste war aus ihrem Leben verschwunden. Welchen Sinn hat es nun weiterzuleben? Kennen wir nicht auch dieses Gefühl? welchen Sinn hat es, weiter zu leben? Was haben wir alles begraben müssen? Träume und Pläne, die wir vielleicht jahrelang gehegt haben, die sich eines Tages aber als endgültig, als unrealistisch herausstellten und wir aufgeben mussten. Oder den Wunsch nach einem Lebenspartner, den Wunsch nach Kindern ist uns vielleicht versagt geblieben. Oder wir müssten einen geliebten Menschen begraben, der eine Lücke hinterließ, die nichts und niemand mehr füllen kann. Und wir haben Tränen vergossen, wie Maria am Grab. Wir haben uns vielleicht einsam und verlassen gefühlt, obwohl Jesus uns im Glauben ganz nah stand, um uns zu trösten. Aber die Tränen haben unseren Blick getrübt, sodass wir ihn nicht erkennen konnten. Maria denkt, der Mann, der sie anspricht, sei der Gärtner. Das ist kein schlechtes Bild. Gott ist auch wie ein Gärtner, so lehrte das Jesus in einigen Gleichnissen. Er hegt und pflegt zunächst den Boden, die gute Saat, dann streut er sie aufs Land, sie fällt auf den Boden und wir meinen, es ist vorbei, sie ist gestorben. Eine Zeit lang sehen wir nichts, aber dann kommt aus dieser Saat, die begraben und vermeintlich gestorben war, neues Leben, das vom Gärtner gehegt und gepflegt wird. Denke in einer stillen Stunde über dieses Bild weiter nach. Gott, der Gärtner deines Lebens. Der Gärtner, der viel gute Saat in dein Leben ausgestreut hat. Viel davon scheint abzusterben, aber vieles davon muss absterben, wie das Weizenkorn, damit es neu aufgehen kann. Das ist wirklich ein schönes Bild für Jesus, der liebevolle, geduldige Gärtner, der sagt, nicht umhauen, nach 3 Jahren immer noch nicht, ein 4. Jahr warten wir auch noch, ob der Baum nicht doch Frucht bringt. Das ist ein wunderschönes Bild, Gott als Gärtner, aber erst als Maria im vermeintlichen Gärtner den auferstandenen Jesus entdeckt, bekommt sie wieder Hoffnung und Lebensmut. Und wann erkannte sie, dass der Mann Jesus war? Als er sie beim Namen rief. Maria, fürchte dich nicht. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du bist mein. Du bist von Gott geliebt. Er kennt deine Tränen. Er hat keine einzige davon übersehen. Er kennt dich bei Namen. In der Offenbarung lesen wir, er weiß, wo du wohnst. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was dich in den schlaflosen Nächten bewegt. Er sieht die Tränenränder und die verheulten Augen und sagt dir und mir, und jetzt bitte ich dich, setze da deinen Namen ein. Klaus, Lilly, Wolfgang, Eva, wie du immer heißt, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es ist möglich, in unserer Trauer zu übersehen, dass Jesus uns ganz nahe ist. Wie zunächst Maria Magdalena. Aber Jesus tadelte sie nicht, sondern gab sich ihr zu erkennen. Er bestätigte ihr seine Liebe und sandte sie dann zu den noch trauenden Jüngern, um ihnen Mut durch die gute Nachricht der Auferstehung zu schenken. Das heißt, aus Weinenden werden Tröster. Und die besten Tröster sind die, die das Weinen kennen. Die Evangelien berichten ein zweites Mal, dass Jesus weinte, und zwar auf dem Ölberg, als er auf Jerusalem herunterblickte. Darüber werde ich in meiner nächsten Predigt in exakt 3 Monaten euch etwas erzählen und auch einige Fotos vom Ölberg und von Jerusalem zeigen. Abschließend will ich mit 2 wunderbaren Verheißungen, eine aus dem Alten Testament und eine andere aus dem Neuen Testament. Die aus dem Alten Testament finden wir in Jesaja und es ist klar, zunächst richteten sich diese Worte an das zerstreute Volk Israel, aber letztlich werden sich diese Worte im neuen Jerusalem nach der Wiederkunft von Jesus erfüllen. Freut euch mit Jerusalem, jubelt über diese Stadt, alle, die ihr sie liebt. Früher habt ihr um sie getrauert, doch jetzt dürft ihr singen und jubeln vor Freude. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Und jetzt kommt dieses schöne, bekannte Wort. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Was für ein wunderschönes Bild von Gott. Ich weiß nicht, woran es letztlich liegt, aber wenn wir als Kinder gefallen sind und uns verletzt haben, sind wir in der Regel nicht zum Vater gerannt, sondern zur Mutter. Vielleicht, weil der Vater sehr schnell mit seiner Wundenbehandlung fertig war. Halb so schlimm, was nicht tötet, härtet ab, geht wieder spielen. Während die Mutter uns auf den Arm nahm und die Wunde tatsächlich als groß und schrecklich würdigte, dann aber trug sie eine magische Wundersalbe auf und machte einen dicken Verband, der die Schwere der Verletzung unterstrich. Und zum Schluss der Behandlung kam vielleicht noch der Spruch, heile, heile, Segen und so weiter, der wundersame Weise eine Spontanheilung bewirkte. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Dieses Wort gilt nicht erst auf der neuen Erde, wenn Gott die Tränen abwischt, wie wir heute im Bibelgespräch oder in dem Bibelabschnitt hatten. Dieses Wort gilt auch uns hier und heute, weil jeder Mensch die Sehnsucht nach Geborgenheit in sich trägt und weil jeder Mensch Situationen erlebt, genügend, in denen er sich nach Trost sehnt. Gott benutzt kein Wunderpflaster, aber wir dürfen uns an seinem Hirtenstock festhalten, wie es David im 23. Psalm besang, dein Stecken und Stab trösten mich. Und nun die 2. Verheißung, die wir im heutigen Bibelabschnitt hatten, im Bibelgespräch, aus den letzten Seiten der Bibel. Siehe da das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und bei Luther, er wird alle Tränen, genauer, Elberfelder Bibel, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles. Es ist klar, weil es dann zu diesem Zeitpunkt die Sünde nicht mehr gibt, gibt es auch deren Folgen nicht. Keinen Tod, keine Trauer, keine Schmerzen mehr. Das gilt nun und für die ganze Ewigkeit. Aber hier geht es um die Vergangenheit. Hier kümmert sich Gott um das Leid, die Trauer, das Abschied nehmen und die Trennung, die zurückliegt. Er nimmt uns sozusagen das Päckchen ab, das im Laufe der Zeit schwerer und schwerer zu einem Parkett oder zu einem Berg geworden ist. Wir sagen gerne, es wird keine Tränen mehr geben, aber es gibt nicht nur Tränen der Trauer, es gibt auch Freudentränen. Tränen der Freude über das Wiedersehen oder vieles mehr. Es wird keine Trennung mehr geben und keine Tränen der Trauer mehr. Aber vielleicht oder höchstwahrscheinlich Freudentränen. Ich bin gerne bereit, jeden Tag in der Ewigkeit zu weinen. Aber Tränen aus Wiedersehensfreude, Tränen der Dankbarkeit und Tränen des Glücks. Denk darüber nach.